Der Einzug Jesu in Jerusalem ist eigentlich heute angesagt, dass wir uns daran erinnern. Aber das hat was mit Menschen zu tun. Und wenn wir uns selbst zu der Gattung zählen, dann sind wir heute genauso betroffen wie Menschen damals. Der Sonntag vor Ostern, ungefähr im Jahre 33 vor Christi, wurde für den Menschen ein außergewöhnlicher Sonntag. Das war ein Sonntag mit göttlicher Bedeutung. Lassen Sie mich diese Sache erzählen, nicht nur vorlesen. Aber ich bitte Sie, Bibel aufzuschlagen, Lukas Evangelium Kapitel 19, die Verse 28 bis 44. Zu diesem Thema möchte ich heute Morgen sprechen. Die Evangelisten Matthäus und Johannes erzählen, dass Jesus zu Besuch in Bethanien bei Maria, Martha war und ihrem Bruder Lazarus, den er von den Toten auferweckt hat. Bei ihnen hatte er eine Mahlzeit eingenommen. Dort hatte er auch eine wunderbare Salbung durch Maria mit einem köstlichen Salböl erlebt. Und dann zog Jesus zielstrebig hinauf nach Jerusalem, um in einigen Tagen das Passafest zu feiern, oder soll ich sagen, um sich auf das vorzubereiten, was seine göttliche Bestimmung auch war. Die alte Straße, die sich aus dem Tal Bethaniens über den Hügelland von Bethphage nach dem Gipfel von Ölberg hinauszog, verlief durch reiche Palmenpflanzungen, wo Obst, Ölgärten reichlich gepflanzt waren. Und im Frühling, wenn alles blüht, duftet das so herrlich. Und wenn man auf den Gipfel des Ölbergs war, bot sich auf einmal den Reisenden ein herrlicher Anblick über die Stadt Jerusalem. Man konnte stehen, Mund aufreißen und vergessen, den zuzumachen. Es war aber viel Betrieb. Viel mehr Pilger als sonst waren unterwegs, denn es hätte sich ja herumgesprochen, dass auch Jesus mit seinen Jüngern und Lazarus, den er kürzlich von dem Toten auferweckt hatte, nach Jerusalem unterwegs waren. Wie wir heute wissen, verlief das alles nach dem Zeitplan Gottes. Dazu gehörte auch, dass Jesus beim Gehen sich mit seinen Jüngern unterhielt. Überhaupt war das gemeinsame Gespräch die Basis ihrer Lebensschule. Und sie saßen sehr wenig beieinander. Meistens gingen sie von einem Ort zum anderen und unterwegs redeten miteinander. Reden und zuhören gehört dazu, dass wir im Leben was lernen können. Unser Herr sprach mit ihnen sehr deutlich über sein bevorstehendes Leiden. Er wollte ihnen ihre falsche Hoffnungen nehmen und sie auf die bevorstehenden Ereignisse vorbereiten. Kurz vor Jerusalem gab er zwei Jünger den Auftrag, nach Bethphage zu gehen. Kapitel 19, 30, 31, ich lese. Und er sprach, geht in das Dorf, das vor uns liegt, und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr einen Füllen, sprich einen jungen Esel, angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet ihn los und bringt's her. Und wenn euch jemand fragt, warum tut ihr das, dann sagt, der Herr bedarf es. warum dieser Aufwand? Wieso diese Art? Nun, das hat was mit göttlicher Bestimmung zu tun. Und das ist mein erster Punkt. Jesu Einzug in Jerusalem offenbart der verlorene Welt den Messias, auf den die ganze Menschheit wartet. Und jetzt ist er da. Für heilige Zwecke wurden Tiere gewählt, die noch nie für irgendeine Arbeit gebraucht worden waren. Und Jesus konnte sein messianisches Reich, sprich das Reich Gottes, nur mit einem jungen, noch nicht eingerittenen Tier einweihen. Auf einem Esel ritt in der Antike nur ein Herrscher, der einen Friedensvertrag abschließen wollte. Im Gegensatz dazu war ein Pferd ein Kriegstier. Jesus bot sich Jerusalem nicht als ein kriegsführender Messias an, den man gern begrüßen würde, sondern er bot sich als ein Friedenfürst an, den man so auch nicht haben wollte. Die Jünger Jesu bereiteten zum Zeichen ihrer Verehrung ihre Obergewänder auf dem Weg aus und erweisen ihm die königliche Ehre. Die ganze Menschenmenge, die mit ihm aus Galiläa gekommen war, preist Jesu für seine Machttaten, die sie gesehen hatten, und sie erwarteten auch noch mehr von ihm in der Stadt Jerusalem. Denn sie waren der Meinung, jetzt und jetzt endlich mal ist das dran, was wir schon lange gewünscht hätten. Und tatsächlich, der Einzug Jesu in Jerusalem bekommt damit den Charakter eines triumphalen Empfanges eines Königs, nämlich den König der Juden, der in seine Regierungsstadt einkommt. Interessant ist es, bis jetzt hatte Jesus Christus allem Ruhm und Jubel rufenden Menschen entzogen. Viele wollten ihn für ihre Zwecke missbrauchen und ihn vor ihren Karren einspannen. Aber Jesus Christus machte nicht mit. Bis zu diesem Augenblick. Warum? Warum macht er hier eine Ausnahme? Weil die Zeit gekommen war. Die Zeit war gekommen, um dem Volk Israel ihren Messias zu präsentieren. Und er wusste aber auch, dass der Plan Gottes in einigen Tagen hier in Jerusalem erfüllt wird. Aber anders, als sich Menschen das vorstellen. Die Begeisterung erreichte ihren Höhepunkt, als sich der ganze Festzug dem Abhang des Ölbergs zur Stadt nähert. Eine große Panorama von einer herrlichen Stadt, im frühlinghaften Duft, beim herrlichen Sonnenschein. Die bessere Situation gibt's nicht. Und da beginnt die Menge mit lauter Stimme Gott zu preisen für die großen Wundertaten, deren Augenzeugen sie in der Begleitung Jesu auch gewesen waren. Das Lied des Lobpreises gehört zum großen Halleluja, das am Schluss des Passamals beim Laubhüttenfest gesungen wurde. Aber unter dem lebhaften Beifall der Menge wurde Jesus auch noch anders begrüßt. Ich lese Vers 38. Und sie sprachen, gelobt sei der da kommt, der König im Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Kommen uns diese Worte nicht bekannt vor? Wo tauchen sie erst einmal im Evangelium auf? Richtig, die Engel vom Himmel haben diese Botschaft schon damals gebracht. Also ist das doch nicht an den Ohren der Menschen vorbeigegangen. Also ist doch was geblieben von der göttlichen Botschaft hier auf Erden. Und es ist aber auch in dem Sinne zu verstehen, dass Friede im Himmel ist, weil Gott sich seines Volkes erbarmt hat. Durch die Sendung seines verheißenen Friedenskönigs von Jerusalem. Und der Evangelist Lukas ist auch der einzige Schreiber, der sich daran erinnert, dass die Pharisäer aufforderten, seine begeisterten Anhänger zum Schweigen zu bringen. Verbiete ihnen das, denn das ist Gotteslästerung, behaupteten sie. Göttliche Erkenntnis prahlt auf menschliche Erkenntnis. Da passt nichts zusammen. Und Jesus Christus sagt sehr deutlich, wenn die schweigen werden, dann werden die Steine schreien. Ein typisches hebräisches Kunstwerk, durch Gegensätze zu reden. Er sagt, unmöglich. Unmöglich. Womit das Herz voll ist, muss auch raus. Jesus Christus beansprucht tatsächlich diese königliche Anbetung. Der zweite Punkt, der Einzug Jesu in Jerusalem offenbart Gottes Pläne auch mit dieser einzigartigen Stadt. Plan Gottes für Menschen, aber auch für diese Stadt. Erlauben Sie mir, das ein wenig mit dieser unscheinbaren Stadt ein bisschen näher zu schauen. Eigentlich zählt die Bevölkerung Jerusalems nur einige hunderttausend Menschen. Jerusalem ist keine Handelsstadt, sie liegt auch an keinem Haupthandelsweg. Und doch geschahen und geschehen über Jahrhunderte hinweg Ereignisse in Jerusalem, die die Richtung der ganzen Menschheitsgeschichte bestimmt hatte, bestimmt noch immer und in der Zukunft noch mehr bestimmen werden. Einmal, Jerusalem ist heute noch für viele Menschen eine wichtige Stadt, zum Beispiel für die Juden selbst. Für die ist das der Herz des gelobten Landes. Für Abraham wurde das ganze Palästina von Gott geschenkt als Eigentum und Jerusalem ist die Hauptstadt. Und Juden aus aller Welt strömen zu den Resten der Mauer des Tempelplatzes, um dort anzubeten. Irgendwann wird man so unruhig und bekommt dermaßen Verlangen, dass sie dahin pilgern müssen, weil sie sich mit dem Volk und noch mit der Berufung identifizieren. Aber nicht nur Juden. Die Moslems sehen auch in Jerusalem den Ort, an dem Mohammed in den Himmel aufgefahren sein soll. Und nach der islamischen Bestimmung zählt eine Anbetung in Jerusalem so viel wie 1000 Anbetungen anderswo. Also ist es für sie genauso wichtig. Jerusalem wird auf keinen Fall vereinigt. Jeder beansprucht sein Teil für sich. Wir Christen haben in Jerusalem aber auch eine Stadt. Da wurde Jesus Christus in den Tempel geweiht. Wie es gesagt wurde, als kleines Kind brachten die Eltern ihn dahin. Als Zwölfjähriger wurde er dort eingeführt in die Synagoge und aufgenommen in den jüdischen Glauben und gehörte seitdem ganz offiziell dazu. In Jerusalem hat Jesus mit Nikodemus sich unterhalten. Aber auch über Jerusalem weint Jesus. Sie ist die Stadt, von deren Toren Jesus für unsere Sünden gekreuzigt wurde. Sie ist der Ort, an dem er aus dem Grab auferstand. Aber warum weint er über diese Stadt? Er weinte, weil er wusste, dass sich sein Volk seiner Hilfe, seine wunderbare Rettungsaktion durch seinen Opfertod entziehen und ihn ablehnen würde. Und diese Ablehnung bedeutet Gericht. Zwei Tage später, in Lukas 21 lesen wir schon davon, spricht Jesus mit seinen Jüngern über die bevorstehende Zerstörung Jerusalems. Und er sagt frei heraus, dass nicht ein Stein auf dem anderen bleibt. Und er kündigt eine buchstäbliche Belagerung an. Nun, welche biblische Voraussagen haben sich denn bis heute erfüllt? Tatsache, keine Stadt der Erde ist so viele Invasionen, Belagerungen und Zerstörungen preisgegeben wie Jerusalem. Dreimal wurde der jüdische Tempel aufgebaut, zerstört. Zuerst wurde er von Salomo aufgebaut, von den Babyloniern im Jahre 586 vor Christus zerstört. Später wurde er von Zerubabel wieder aufgebaut, durch die Syrer während der 400 schweigsamen Jahre zwischen Altem Testament und Neuem Testament zerstört. Herodes der Große baute ihn wieder auf. Und das war das, was die Jünger jetzt sahen und gezeigt haben. Guck mal, was für ein Prachtexemplar. Und Jesus sagt, wird zerstört. Im Jahre 70 nach Christus ist das eingetroffen und seitdem noch nicht aufgebaut. Jerusalem war schon von den Babyloniern, von Persern, von Griechen, von Römern, von Byzantinern, Arabern, christliche Kreuzfahrten, Kreuzfahrer, Türken, Briten besetzt. Und seit 1949 ist es eigenständige Stadt. Heute haben wir noch einen kleinen Teil der Westmauer, dem Tempelplatz, zu anhalten. Und wenn ich die biblische Schriften richtig verstehe, dann wird der jüdische Tempel eines Tages wieder aufgebaut. In 2. Thessalonicher lesen wir, dass sich der Antichrist in der Endzeit in den Tempel Gottes setzen und vor sich behaupten wird, Gott zu sein. Und dass er seine gotteslästerliche Anbetung von den Menschen verlangen wird. Es wird aber noch eine Belagerung der Stadt Jerusalem geben. Die Prophetie sagt, dass auf Jerusalem auch in der Zukunft noch viel vermehrt Tage des Leidens kommen werden. Ein großer Teil der Nationen dieser Erde ist ganz offensichtlich feindlich gegen Israel eingestellt. Ich wollte das nicht wahrhaben, aber auf meiner Reise nach Südamerika musste ich mal in Dakar notlanden, weil Flugzeug kaputt ging. Musste feststellen, alle durften in Hotel, nur die Juden nicht. Wer einen israelischen Pass hatte, der wurde in Sicherheitsverwahrung genommen. Ich habe ihn kurz angesprochen, wieso. Er sagt, nur weil ich israelischen Pass habe, hasst man mich. Ich wollte es nicht wahrhaben. Bei uns ist das nicht so, deswegen kannte ich das nicht. Ist aber. Die Bibel sagt, alle Nationen werden sich gegen Israel versammeln. Die Armeen der Nationen werden in Israel mit dem Ziel zusammenströmen, um das jüdische Volk zu vernichten. Aber genau dann, mitten dieses Konflikts, wird der Sohn Gottes auch kommen. Was bin ich froh, dass diese Geschehnisse am Palmsonntag noch etwas anderes bieten als nur diese düstere Prognose für die Zukunft. Der Einzug prophezeit der Stadt Jerusalem, dass Jesus Christus wiederkommt. Palmsonntag ist nur ein Hinweis auf das Tatsächliche. Schon in Psalm 132 lesen wir, denn der Herr hat Zion, sprich heute Jerusalem, erwählt. Er hat sie begehrt zu seiner Wohnstätte. Dies ist meine Ruhestadt für immer. Die Tatsache, die Jerusalem für uns Christen zu etwas Besonderem macht, ist die, dass sie die Stadt sein wird, wo Jesus Christus regieren wird, mit Macht und Herrlichkeit Gottes, wo er tatsächlich den Frieden auf ganzer Erde durchsetzen wird, was wir Menschen nicht können. Zu jener Zeit wird die Herrlichkeit Gottes zurückkehren. Wo Jesus einst verspotten wurde, wird er nun erhoben werden. Wo er am Kreuz genagelt wurde, da wird er auf dem Thron sitzen. Und zu dieser Stadt werden alle Nationen ziehen, um das Gesetz Gottes zu suchen. Und aus dieser Stadt werden eines Tages Segnungen für die ganze Welt ausgehen. Palmsonntag. Nun, der Einzug unseres Herrn stellt aber auch uns heute vor Herausforderung. Wir können das Wirken Gottes nicht aufhalten. Wir können auch nicht manipulieren. Wir können es höchstens versuchen. Gelingen wird das nicht. Aber um Jesus Christus stehen Menschen, Menschengruppen, in denen wir uns heute auch wiedersehen können oder wiederfinden können. Einmal, da sind die Pharisäer. Die haben ihre eigene Vorstellung vom Glaube, von Ordnung, von Umgang. Und sie sagen, du darfst nicht. Das widerspricht unserer Erkenntnis. Und unsere menschliche Erkenntnis, die bindet uns nicht zusammen. Die jagt uns auseinander. Da gibt es noch eine andere Gruppe Menschen. Die haben gehört, da ist was los. Da gehe ich auch hin. Da ist eine gute Unterhaltung. Da merkt man, da reitet ein Mensch auf dem Esel. Da sind Menschen, die Halleluja schreien, die ihre Kleider hinlegen. Und man meint, boah, das ist eine interessante Sache. Aber ich bin da nicht beteiligt. Das geht mich nicht an. Ich bin nur ein Zuschauer. Ich identifiziere mich mit diesem Person nicht. Er kann tun lassen, was ich will. Ich mache das, was ich für richtig halte. Höchstens bin ich ein Sympathisant, aber nicht ein Anbeter mit Leib und Seele. Da gibt es noch eine dritte Gruppe von Menschen. Das sind die Jünger Jesu. nicht nur die Jünger. Der ganze Zug, der da geht, der schon von Galiläa dahin kam, unter ihnen sind nicht nur diese 12 Jünger, sondern auch viel, viel mehr Menschen, die gesehen haben, was Jesus Christus gemacht hat, die ihr Vertrauen ihm geschenkt haben, so wie er sagt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und wer das nicht wie ein kleines Kind im Vertrauen annimmt, kann nicht reinkommen. Die Kinder haben eine außergewöhnliche Fähigkeit, was Vertrauen angeht. Wir Erwachsene verlieren das. Die gucken sich die Sache an und sie können das oder annehmen oder ablehnen. Oder sie setzen ganz Vertrauen drauf oder sagen nein. Und Jesus Christus hat nicht umsonst ein Kind genommen, mitten unter seine Jünger gestellt und hat gesagt, wer das Reich Gottes nicht so im Vertrauen nimmt wie ein kleines Kind, der ist nur ein Zuschauer. Bei dem lebt das nicht. Aber bei diesen Jüngern, die haben tatsächlich ihr Leben und ihr Herz, ihr Vertrauen auf ihn gesetzt. Bei diesen Leuten findet man Leidenschaft, Hingabe, Anbetung. Bei ihnen findet man die göttliche Liebe, mit denen sie untereinander umgehen und die ganze Welt auch so lieben können, mit den Augen und Herzen Gottes. Bei uns in der Gemeinde bekamen wir vor kurzem Besuch. Flüchtlinge aus Nigeria. Dann erzählen sie ihre Geschichte. Eine junge Frau, hübsche junge Frau mit einem kleinen Kind, die sagt, ich musste meinen Mann, 2 Kinder zu Hause noch lassen, weil mein Leben bedroht wurde. Weil ich aus muslimischem Hintergrund gekommen bin, aber gehöre zur Baptistengemeinde, war mein Leben bedroht. Ich musste fliehen. Bin jetzt hier und suche Frieden. Da ist eine andere Frau, die sagt, wir hatten ein Hotel, waren erfolgreiche Geschäftsleute, gläubig. Aber wir wurden enteignet, vertrieben und verjagt. Seit 2007 sind wir in Europa und kommen von Ort zu Ort jetzt endlich mal nach Dülmen. Dann baten wir sie, dann singt uns doch mal was. Dann haben sie gesungen, unser Herr ist König. Aber wie? Die ganze Leidenschaft und Anbetung zu diesem Herrn kann man in der Stimme weitergeben. Die Freude, die sie verspüren dabei, können die Finger in einem Takt weitergeben. Der ganze Körper kann nicht ruhig stehen. Der bewegt sich dabei. Und ich habe mir gesagt, was bin ich für ein armer Mann, der Kopf voller Wissen hat, aber nicht fähig ist, dem Herrn diese Anbetung zu zeigen. Diese Leute in einer großen Not, die vertrieben sind, bringen uns diese Anbetung des Herrn in unsere Gemeinden. Man findet sie zwar störend, weil sie andere Hautfarbe haben, dass sie nicht unsere Sprache sprechen, Gewohnheiten haben, die wir nicht kennen. Und trotzdem bereichert unser Herr uns einander, damit wir lernen können, unseren Herrn leidenschaftlich zu lieben, mit Hingabe anbeten und zu sagen, Herr, komm bald. Verherrliche du dich und dein Reich hier auf Erden. Benutze uns dazu. Lass uns nicht nur stumme Zuschauer sein, dass es an uns vorbei ist, an unseren Ohren, an unseren Herzen, sondern nimm uns mit, dass unsere Herzen auch mitbeteiligt werden können. Palmsonntag, ist dazu der richtige Tag, wo wir neu sagen können, hier bin ich Herr. Ihr Lieben, wann habt ihr letzte Mal eurem Herrn gesagt, dass ihr ihn von Herzen lieb habt? Er sagt das immer wieder. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Dieses Wort gilt immer. Wie oft sage ich ihm das? Meine Frau mag es, wenn ich immer wieder zu ihr sage, dass ich gern mit ihr verheiratet bin. Und ich weiß auch, warum. Unser Herr weiß auch, warum er von uns das erwartet. Seine Hingabe war völlig. Meine, deine auch. Lass uns ihm gerade im Anschluss an diese Predigt eine Antwort geben. Denn er zieht durch die Erde und er zieht auch bei uns vorbei. Findet er Platz? Amen.